all den Nachbargemeinden, dass sie den Mut gehabt haben, diese Einladung auszusprechen. Es ist uns in unserer evangelischen Landeskirche wichtig, dass solche Zeltwochen stattfinden. Um der Menschen willen. Es gibt ja genug Leute, getauft, konfirmiert, kirchlich getraut, die haben irgendwie den Kontakt zum Gottesdienst verloren, haben Todesangst, außer am Heiligabend. Wenn sie, auch wenn das Herz sie ziehen würde, in den Gottesdienst gehen, weil sie denken, alle sagen, was tut denn der da? Ist der religiös wahnsinnig geworden? Bei einem Zelt, wo man nicht genau weiß, kommen die von Laupheim neben mir, oder von Dietenheim, oder von Ersingen, oder von Wein. Sogar Biberacher sind da. Sogar zwei Lehrer. Also Leute aus Lehr, nicht? Ich hoffe, dass noch mehr Lehrer da sind. Die hätten sie erst recht nötig. Da hat man nicht diese Angst. Auch in einem Zelt, gell's Zelt ist sonst bloß wieder Zirkus da, kann man sich ja ganz hinten hinübersetzen, sagen, will mal sehen, was da überhaupt sich abspielt. Im Zelt ist günstig, da kann man auch mal so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie man sonst normal redet. Wenn man nicht so ganz schriftdeutsch in der Kirche redet, gibt's genug Gemeindeglieder, die sagen, aber so schwätzt man in der Kirche nicht, gell. Also jetzt im Zelt können wir ganz normal reden, wie wir unter Menschen reden, auch die Grundfragen aufnehmen, die heute Menschen bewegen. All die Themen, die Sie für diese Abende haben, sind wichtig. Bloß eins ist für Sie wichtig, und da bitte ich Sie herzlich darum, auch als Prälat für diesen Sprengel Ulm. Lassen Sie kein Auto fahren, in dem auch noch ein Platz frei ist. Das ist jetzt die Chance, dass Sie auch Leute, die sonst mit der Kirche nicht viel am Hut haben, einladen, sagt, komm doch mal da ins Zelt. Geh doch mit. Wenn Sie sie mitnehmen, haben Sie weniger Angst. Es könnte irgendwas passieren. Sie würden gleich getauft oder Sie müssten niederknien oder sowas. Ihnen trauen Sie, dass Sie die Einladung Jesu hören. Denn um Jesus soll es an diesen Abenden gehen. Ich erinnere mich an einen Abend am Gardasee, da hat ja das evangelische Jugendwerk Jahr um Jahr, jetzt schon 25 Jahre lang, eine Zeltmission, eine Campingmission gemacht auf über 40 Zeltplätzen. Wir haben vom Mittwochabend an, wenn es ein bisschen erträglicher wurde in der Hitze, von Zelt zu Zelt eingeladen, zu unseren offenen Volkslieder singen, die dann gemündet sind in eine Abendandacht. So wollen wir das Läuten der Abendglocke benutzen, so wie es unsere Vorväter gehalten haben, dass wir den Abendsegen erbitten. Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, weil es nun Abend worden ist. Dein göttlich Wort, das helle Licht, lass ja bei uns auslöschen nicht. In dieser schwer betrübten Zeit verleih uns, Herr, Beständigkeit, dass wir dein Wort und Sakrament behalten rein bis an das End. Gib, dass wir leben in deinem Wort und darauf ferner fahren fort von hinnen aus dem Jammertal zu dir in deinen Ehrensaal. Amen. Also da am Gardasee haben wir versucht, die Gäste in ihren Zelten einzuladen zu unseren Gottesdiensten, Bibelgruppen, Kinderstunde, zum offenen Volkslieder singen, das immer wieder in eine Abendandacht, in eine evangelistische ausgemündet hat. Und ich sehe noch, wie Fritz Geiser, der bei unserem Team war, an einem modernen westlichen Karawan stehen blieb, merkwürdigerweise mit jugoslawischem Kennzeichen, und da war ein stämmiger Mann. Und er hat die Einladung so mit Ekel angesehen. Gesagt, was ist das? Dann hat Fritz Geiser gesagt, da geht's um Jesus, der ist nicht von gestern. Und da hat dieser jugoslawische Parteifunktionär, denn ohne das wäre er nicht aus Jugoslawien herausgekommen, hätte nicht so einen Karawan gehabt, hat gesagt, aber er ist von vorgestern.
denk oft, was aus diesem Mann geworden ist. Der hat gemeint, Zukunft hat die Einheit der blockfreien Staaten. Zukunft hat der Sozialismus Titos. Zukunft hat die Einheit unserer sieben verschiedenen Nationalitäten im jugoslawischen Staat. Die Einheit des Sozialismus bindet uns zusammen. Alles weggespielt. Aber Jesus ist heute da. Selbst in Ländern, wo wir meinten, Jesus müsste klein beigeben, in Russland, in China. Die christliche Mission hat nach 100 Jahren Mission in China im Jahr 49 etwa 2 Millionen Chinesen taufen können. Und heute nach den furchtbaren Verfolgungen der Kulturrevolution, da das Christentum ausgerottet werden sollte, sind es etwa 50 Millionen. Jesus ist nicht bloß von gestern und vorgestern. Der ist heute da. Aber jetzt heißt ja das Thema Religion, Ideologien und Jesus. Es ist merkwürdig so, dass die Zeit der Ideologien vorbei ist. Unsere junge Generation kann gar nicht mehr verstehen, dass wir Älteren einmal hereingefallen sind auf eine Parole: Du bist nichts, das Volk ist alles. Da Millionen junger Leute mit 18, mit 23 Jahren ihre Ehre darin sahen, für Führer, Volk und Vaterland zu sterben. Ist doch Hirn verbrannt. Das verstehen unsere jungen Leute nicht. Aber es war damals eine Ideologie. Das großdeutsche Volk. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die große Ideologie des Sozialismus. Wenn uns noch jemand vor 4 Jahren gesagt hätte, dass der Sozialismus, der faszinierend war in Mosambik, in Tansania, in Chile, in ganz Lateinamerika, Nicaragua, von China bis nach Frankfurt an der Oder, dass der einmal weggespült sein wird, dann hätte man vor 4 Jahren gesagt, du spinnst, das gibt's nicht. Das ist die Ideologie der Zukunft. Ich habe auch die Vermutung, dass der Sozialismus noch einmal aufstehen wird. Die Idee ist zu kräftig. Entmachtet die Mächtigen. Die klassenlose Gesellschaft sind Ideale. Nie verwirklicht. Wir wissen, dass weder in Russland noch in China noch in Nicaragua war. Es gab genauso Bonzen, Großverdiener und Unterdrückte. Aber die Idee ist faszinierend. Unsere Welt könnte noch einmal gleich werden, gerecht. Aber heute ist mit dem Sozialismus vorbei und sogar die Idee in der westlichen Welt, Demokratie. Oh, ich gehe nicht zu den Wahlen. Ist doch alles nichts. Keine von den Parteien. Ist ein ganz großes Misstrauen gegen die Parteien da. Noch vor Monaten stand Präsident Bush hoch im Kurs. Und heute sind die Hochrechnungen im Keller, nicht? Werden es denn die Mächtigen der westlichen freien Wirtschaft schaffen, mit den Problemen fertig zu werden? Werden es die Mächtigen in Politik schaffen, den Herausforderungen gerecht zu werden, die da sind, von der dritten Welt über die Länder des Ostens bis zu uns? Sozialversicherungsprobleme, Gesundheitsreform. Wir leben doch alle mit eingezogenem Genick, nicht bloß die Zahnärzte. Was kommt denn noch über uns? Werden die Renten wieder gekürzt? Ist ein ganz großes Misstrauen in Verwaltung, in Staat, in Parteien da? Auch in die Kirche. Die bringen doch auch nichts fertig. Und wir haben heute weltweit einen Rückzug. Weg von den großen Ideologien, von den großen Träumen, hin zur kleinen Einheit. Sehen Sie in Jugoslawien 7 Sprachgruppen und die nochmal aufgeteilt in kroatische Orthodoxe und kroatische Katholiken, ein paar evangelische auch noch, und in bosnische Katholiken, Mohammedaner. Eine Zersplitterung, aber nicht bloß in Jugoslawien. In England, das war mal Great Britain, der Stolz. England ist England. Und heute sagen die Iren sowieso, wir wollen frei sein. Und die Schotten sagen, wir haben mit London nichts zu tun. Edinburgh ist die Mitte der Welt. Und die in Wales sagen, wir haben unsere eigene Sprache. Wir Waliser. In jedem Dorf merken sie es. Das Auseinanderdrösen, ich gehöre zu dem Verein, ich bin bei den Kegler und der ist ein Fußballer und der ist bei den Schützen. Jeder sucht sich so eine eigene Nische. Wir hatten im März eine Tagung in Bad Boll. Aus ganz Europa haben sie gesagt, man sammelt sich in den Neighborhoods, in den kleinen Nachbarschaften, in kleinen Einheiten. Aber liebe Freunde, so kann man nicht leben. Der Mensch braucht irgendwo für sein Leben einen großen Rahmen. Bin doch gerade erst auf die Welt gekommen. Bin doch gerade erst konfirmiert worden. Und jetzt bin ich über 60. Das Leben ist bloß vorbeigezischt. Und wofür lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Es muss doch irgendwo in ein Sinnzusammenhang hineinkommen, wenn die Ideologien nicht mehr tragen, ob Sozialismus oder Kapitalismus oder Rassismus, vielleicht trägt die Religion. Jetzt kommen wir zu den Religionen. Das hätte man vor 10 Jahren noch nicht für möglich gehalten, dass das Religiöse so aktuell wird. Wir haben es im Anspiel gehört. Die Bahnhofsbuchhandlung, schauen Sie mal hinein. 1/3 dessen, was angeboten wird, ist New Age, Esoterik, Okkultismus. Und die wissen, was gekauft wird heute. Als ich zur Schule ging, ist noch gar nicht so lange her, hat man gedacht, der Islam, das ist irgendwo noch bei ein paar Völkern eine Religion, dass das eine Weltmacht wird. Wie sich in der Islam stehen alle Ölmilliarden. Die einflussreichste Religiosität, die es gibt. In jedem kleinen Städtchen Afrika steht als allergrößtes Gebäude eine Moschee, finanziert von Kuwait her und vom Irak. Die Naturreligion, von dem man gemeint hat, das sei mal vor Jahrhunderten gewesen, dass da Steine angebetet werden oder Baumstümpfe, in die in der Blitz hineingefahren wird. Gehen Sie mal nach Nigeria, gehen Sie nach Angola, nach Zaire. Diese ganzen Naturreligionen sind mit einer Macht da, wie wir es uns nicht haben vorstellen können. Das Religiöse ist wieder modern geworden. Haben Sie gemerkt bei den Übertragungen, wie oft die Sportreporter toi 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 gesagt haben? Nicht, das ist ja eine Sache, man soll auf Holz klopfen und sagen, toi, 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 nicht? Aber welche simplen Beschwörungen sind wieder Mode geworden? Und deshalb ist die Frage, warum kann sich eigentlich unsere christliche Kirche nicht anhängen an diesen Strom, wenn Religiosität wieder modern ist, sagen, warum in die Ferne schweifen Sie, das Gute liegt so nah? Bitte, hier! Wir haben schon längst was. Aber da müssen wir ernst nehmen, dass unsere Gottesdienste, unsere Kirche, unsere Kirchenorganisation bei vielen Leuten bloß noch Enttäuschungen hervorruft. Die ganze Latte. Mir hat mal im Konfirmandenunterricht der Pfarrer eine runtergehauen. Und ich war mal im Gottesdienst und der war so langweilig. Und wir waren mal bei ihrer Taufe und da hat der Mesner uns auch geschimpft, weil wir nicht an der richtigen Stelle gestanden sind. Wie Lappalien. Aber eine Fülle von Enttäuschungen am Saftladen der Kirche ist da. Und Sie können in der Kirche viel Menschliches finden. Und deshalb möchte ich Sie nicht einfach zur Kirche bekehren, obwohl ich unsere württembergische Kirche liebe. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Kirche liebe. Aber lassen Sie uns zum Thema zurückgehen, Religion, Ideologien und Jesus. Was hat denn Jesus zu bieten? Vielleicht müssen wir ganz neu anfangen. nicht bloß einen kirchlichen Apparat zu betreiben, sondern, so wie ein amerikanischer Freund einmal gesagt hat, don't look on us, look on him. Schaut nicht auf uns als kirchlichen Betrieb, sondern auf ihn. Die Jünger Jesu, wenn man im Neuen Testament nachsieht, die sagen, wir waren Verleugner, wir haben Jesus missverstanden, wir haben ihn ans Messer geliefert, wir haben es nicht für möglich gehalten, dass er auferstanden ist. Aber Jesus war großartig. Der hat uns gesammelt. Lass uns jetzt zurückgehen zu Jesus. Was hat Jesus zu bieten in dieser Welt der Ideologien und Religionen? Da möchte ich zuerst eine Geschichte erzählen. Man hat ja diesen Jesus einst nicht wie einen kleinen Ganoven ans Messer geliefert. So man hat gesagt, das ist ein Aufrührer gegen den römischen Kaiser. Pilatus, den musst du dir vorknöpfen, das ist dein Gebiet, Politik. Wir haben hier kein religiöses Urteil zu sprechen, Pilatus, du bist dran. Der möchte ein König sein. Und da hat in jenem nächtlichen Verhör der Pilatus, der römische Landpfleger, gesagt, du bist doch bloß ein Mensch. Es wird doch dir bloß unterschoben, dass du ein König sein willst. Bist du ein König? Ja, hat Jesus gesagt, ich bin ein König. Nicht ein König von dieser Welt, sonst würden meine Leute für mich kämpfen. Aber ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich sage, was Wahrheit ist. Die kürzeste Geburtsgeschichte Jesu. Ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, damit ich Menschen sage, was Wahrheit ist, was Sache ist. Und dann hat er noch einen Satz dazu gesagt, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wer wirklich ehrlich ist, Verlangen nach Wahrheit, begreift es. Da möchte ich Sie heute Abend mitnehmen. Ich möchte Sie nicht beschwatzen, sondern ich möchte das vor Sie hinstellen. Was ist denn Wahrheit? Und Sie können in Ihrem Gewissen selber entscheiden, was denn die Wahrheit ist. 5 Punkte. In allen Religionen und Ideologien gibt es die Überzeugung, gut, die Welt ist nicht vollkommen, aber ganz tief in mir drinnen ist ein guter Kern. Ich bin zwar noch kein Engel, aber ganz tief innen drin bin ich eigentlich ein guter Kerl. Wenn ich im Religionsunterricht manchmal Schwierigkeiten hatte mit Schülern, dann habe ich gern Hausbesuche gemacht, weil ich gedacht habe, dann lerne ich die Eltern kennen, die Umgebung vielleicht. Verstehe ich auch den jungen Mann. Dann haben meiste Mütter gesagt, oh Herr Pfarrer, gell, unser Emil, der ist nicht arg lieb im Unterricht, der macht uns auch manche Sorge, aber bist du eigentlich ganz tief innen drin, ist ein netter Kerl. Großartig, so Mütter, gell, die sich für uns einsetzen. So sagen alle Religionen Ideologien. Und Jesus sagt, ganz tief innen drin, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Unwahrheit, Lästerung. Haut es manchmal bei Ihnen auch einen Fluch hinaus, obwohl Sie es doch gar nicht wollten? Wo kommt denn der her? Wo kommt es denn her, wenn Sie abends in den Spiegel schauen und denken, da bin ich ausgeflippt, in dieser Sache, ich hätte meinen Mund halten sollen. Aber es ist über mich gekommen. Woher denn? Ist ganz tief innen in uns der gute Kern? Oder ein Vulkan? Wir können ja immer auch unsere Unarten umspritzen, gell? Wenn einer geizig ist, kann er sagen, ich kann eben meine Sache zusammenhalten. Und wenn einer das Geld ausgibt mit vollen Händen, kann er sagen, ich bin nicht so kleinkariert, dass ich Geld behalte, ich bin auch lebenslustig. Und wenn einer nicht aus dem Haus geht, zu nichts zu bewegen ist, keine Verantwortung übernimmt in der Öffentlichkeit, sagt er, ich bin eben ein häuslicher Mensch. Und wenn einer aushausig ist und gar nicht mehr heimkommt und seine Frau sagt, ich habe ihn schon 14 Tage nicht mehr richtig gesehen, sagt er, ich habe eben eine Verpflichtung für die Öffentlichkeit, nicht? Wir können unsere größten Unarten immer umspritzen, dass es immer noch gut aussieht. Und deshalb ist es so gut, dass Jesus, der Lebendige, vor unser Gewissen tritt. Da haben Sie mal vor Jesus eine Frau geschmissen, im Ehebruch ertappt. Können Sie sich vorstellen, wie das ausgesehen hat? Und haben gesagt, im Gesetz Mose steht, die soll man steinigen. Und da hat Jesus gesagt, okay, wer von euch ohne Sünde ist, darf den ersten Stein werfen. Und er nahm seinen Finger und schrieb in den Sand. Er hat nicht in die Gegend herumgeschaut, sondern Sand geschrieben. Und als er den Blick gehoben hat, war niemand mehr da, bloß die Ehebrecherin. Und da heißt es im Evangelium Johannes 8, sie waren alle einer nach dem anderen hinausgegangen, in ihrem Gewissen getroffen. Was stimmt? Das, was alle Religionen, Ideologien sagen, tief in uns ist das Gute, das muss entwickelt werden. Oder, oh, wie sieht's in mir aus? Ich brauche einen Retter, der mich zutiefst heilt. Zweiter Punkt. Können Sie noch folgen? Harte Kost heute Abend, nicht? Aber wir sind ja auch begabte Leute. Zweiter Punkt. In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, dass man seine Seele, sein Herz erhebt zu höheren Zielen. Für Großdeutschland, für die Nation, für Buddha haben vorher gesagt. Und da wird unheimlich viel getan mit Askese, mit Meditation, mit Gesängen, mit Versenkung. Erhebet eure Herzen zum Herrn. Allen Religionen, Ideologien meint man, ich kann mich lösen vom Alltäglichen für die größeren Ziele. Und Jesus, der erzählt einfach eine Geschichte. Da war ein Sohn, der hat zum Vater gesagt, ich kann nicht mehr warten, bis du abkratzt. Gib mir jetzt schon mein Erbe. Und dann gehe ich hab dich satt bis oben hin. Und der Vater hat ihm alles gegeben, was ihm zustand, lange vor dem Erbfall. Und er ging und brachte das Gut durch mit Prassen. Ist das meine Geschichte? Wie viel Zeit habe ich als Pfarrer pro Tag für Gott, nicht die dienstlichen Gebete, nicht die am Schluss von Hausbesuch, meine persönlich. Ist da nicht eine Kraft, die mit tausend Stricken uns von Gott wegzieht? Ich habe nichts gegen Gott, aber irgendwie, ich komme doch gar nicht dazu. Auch nur zu 2 Minuten der Stille vor Gott. Was stimmt denn? Die Geschichte, die Jesus erzählt hat, dass Kräfte da sind, die mich von Gott wegziehen? Oder das, was die Religionen, Ideologien sagen, wir alle können uns zum Göttlichen, zum Wahren, zum Edlen erheben. Was stimmt denn? Dritter Bereich. In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, was wir tun. Du musst dein Leben, alles was du hast, dem Vaterland opfern, im Krieg sogar. Ihr Kirchen müsst die Glocken opfern für den Krieg. Räder müssen rollen für den Sieg. Was haben wir alles hergegeben? Unsere Großeltern, das ganze Vermögen ist dabei kaputt gegangen. Unsere ganzen Brüder und Schwestern, die im Osten gelebt haben, ihre großen Besitztümer, Güter, verloren. Wofür? Für Führer, Volk und Vaterland, nicht? In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, was wir tun. Der Islam ist eine Religion, der uns sagt, was wir tun müssen. In 5 einfachen Sätzen. Jeden Tag 3-mal das Gebet in Richtung Mekka. Das Bekenntnis zu Allah. Einhalten des Fastenmonats Ramadan. Kein Schweinefleisch und Alkohol. Und Almosen geben. Im Islam sehen Sie kaum Bettler. Die Pflicht. Das musst du tun. Das ist ein Katalog, den hat man schnell beieinander. Das kann man abhaken. In allen Religionen ist wichtig, was wir tun, was wir opfern sollen. Und ich habe ganz große Sorge für unsere Kirche, wenn das immer noch mehr zunimmt, was wir als Christen alles tun sollen. Denn Jesus ist gekommen als Arzt für Kranke. Da uns die Geschichte erzählt, dass mal ein Pharisäer, ein frommer Mann im Tempel stand und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass du mein Leben so herrlich dirigiert hast, dass ich zweimal in der Woche fasten kann und einen Zehnten gebe von allem, was ich habe und dass ich nicht so einen lumpen Tag biete wie der da drüben, wie der Stasi-Mitarbeiter. Den Zöllner waren damals Stasi-Mitarbeiter. Ne? Die haben mit Rom zusammengeschafft. Und der Zöllner, der Stasi-Mitarbeiter, stand von ferne und hat das noch gesagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und hat Jesus gesagt, Gott hat den da lieb. Es ist die Ehre Gottes, dass er aus einem Leben etwas machen will. In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, was wir machen, für Gott. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene. Lass mich doch mal was schaffen. Sie ahnen nicht, wie viel mehr Gott noch in unserem Leben tun könnte, wenn wir ihn bloß hineinließen. Wie viel mehr Gott tun könnte. Nicht wir etwas für Gott, sondern er für uns Arme, wie ein Arzt für Kranke. Brauchen Sie es? In allen Religionen, Ideologien, Punkt 4. Besteht Verbundenheit mit dem Göttlichen. Darin, dass Gleiches zu Gleichem kommt. Bei den Ideologien der Sozialgesinnte, zu denen die soziale Gerechtigkeit ersehnen. In den Religionen der Reine zu der reinen Gottheit. Der Barmherzige zum ewig Barmherzigen. Der edle Mensch zu dem ewig edlen Gott. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und deshalb machen wir uns so oft vor, ich bin doch nächstenliebend, ich bin doch religiös, dass wir hoffen, dass wir in der Nähe Gottes sind. Und Jesus sagt, als er in das Haus des Zachäus ging, des größten Lumpen von Jericho, und die Leute gesagt haben, das wäre jetzt auch nicht gerade nötig gewesen. Gell? Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und der Apostel Paulus hat das aufgenommen, 1. Timotheus 1, das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, wenn ihr überhaupt bloß einen Satz glauben könnt, dann diesen Satz, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, Sünder zu retten. Ich habe bei meinen Enkel Legosteine gestohlen, mitgenommen, kriege es wieder zurück. Ist ja toll, wie so Legosteine, wenn sie zusammen sind, die kriegt man kaum auseinander, gell? Wie wenn sie zusammen Bebe täten. Ein Stück. Und die bestehen darin, dass sie wissen Bescheid, aber jedes Mal, wenn sie einen Legostein bei ihren Kindern oder Enkeln sehen, denken sie dran. Dass an der einen Stelle Erhebungen sind, beim anderen Löcher. Das passt zusammen. Erhebung zu Erhebung, das hebt nicht. Die innigste Verbindung, die Jesus haben will, ist er, dass er der Reine. Sag, komm doch her mit deinen Drecksgeschichten. Dass er der Weise sagt, komm doch her mit deinen Dummheiten. Dass er der Geduldige kommt, sagt, komm doch her mit deinem Jätsern. Komm doch mit deinen Pannen. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen. Jesus will engste Verbindung, nicht mit den Guten, mit den Edlen. Suche die Verlorenen. Er lässt die 99 Schafe in der Wüste und sucht das eine, das verloren ist. Heute Morgen, wir haben immer Münster so Mittagsandachten, 12 Uhr. Besucher kommen. Einer kommt weinend zu mir, ein älterer Mann. Sagt, was ist denn los? Ich habe jetzt 77 Jahre gelebt. Seit dem letzten Feldgottesdienst, als wir ins Feld zogen in Neu-Ulm 1939, war ich bei keinem Gottesdienst mehr. Und jetzt am letzten Sonntag auf dem Feldjoch, ich wollte bloß auf den Berg hinaufsteigen, war da ein Gottesdienst. Und es war mir, als ob Gott mich rufen würde. Und jetzt will ich heute ins Münster und denke, hoffentlich ist kein Gottesdienst, mittags um 12 Uhr am Donnerstag. Und jetzt halten Sie einen Gottesdienst. Was ist denn? Sucht mich Gott?
Ja.
Ich sage es Ihnen, Gott sucht Sie. Gott sucht Sie. Nochmal ganz neu. Eine Evangelisation ist dazu da, dass auch Leute, die sonst zum Gottesdienst gehen, einen neuen Sugar bekommen. Dass sie das Pfeifen und Rufen und Locken Jesu hören. Ich bin doch da, komm. Brauchst du nicht Verbundenheit mit mir, dem Reinen, dem Edlen? Ein letzter Punkt. In allen Religionen, Ideologien spielt das Opfer eine große Rolle. Die Ideologien gehen über Leichen, Millionen von Leichen, für das eine große Ziel. Der Expropriation der Expropriateure seit 1917 in Russland. Millionen vernichtet für die Entmachtung der Mächtigen, für den Sieg des Sozialismus. Wie viele haben geschmachtet in Gefängnissen? Wie viele sind zugrunde gegangen? Es gibt Opfer bei den Ideologien. Und es gibt große Opfer bei den Religionen. Bei den Reisen, die ich machen durfte nach Indien, Afrika, war mir es eindrücklich, wie die Ärmsten der Armen ihre Gaben bringen. Opfer. Man merkt, es muss Sühne her. Und das ist ganz modern, nicht bloß bei den Religionen, sondern auch etwa beim Sport. Nicht? Das Doping ist doch eine Schweinerei. Gott sei Dank ist jetzt die Krabbe endlich erwischt worden und ihr Trainer dazu. Und damit ist der Fall erledigt. Es rast das Meer und will sein Opfer haben. In Rumänien haben sie gemeint, es ist alles gut, wenn der Ceausescu erschossen ist und seine Frau Elena. Und jetzt merken sie, damit ist noch gar nicht alles gut. Aber wenn nicht der Honecker drankommt, kann keine Ruhe werden. Unsere moderne Welt denkt auch an Opfer. Einer muss dran glauben. Dann ist die Sache wieder im Lot. Und Jesus sagt, das bringt's nicht. Aber ich werde dran glauben. Nicht, weil Gott ein Opfer haben will. Nicht, weil Gott nach Sühne lechzt. Sondern, dass ihr wisst, wie viel wert ihr Gott seid. Dass für all das Unrecht, für die Gemeinheit in dieser Welt etwas getan ist. Wir können dieses Geheimnis des Opfers Jesu nicht einbringen. Das hat kein Theologe geschafft. Aber trotzdem ist das Kreuz das große Zeichen der Gemeinde Jesu. Nicht wir müssen ein Opfer bringen. Nicht wir müssen einen Schuldigen suchen, wer an all der Schuld fertig ist. Und Gott ist uns gut. Das ist das große Pluszeichen Gottes. Nicht wir müssen Sühne erwirken bei Gott, sondern Gott hat Sühne geschaffen, weil er will, dass wir ihm noch viel näher kommen. Es ist höchste Zeit, dass ich aufhöre, sonst kommen Sie morgen nicht mehr und sage, das ist ja viel zu lang. Geben Sie mir noch 3 Minuten. Etwa genau vor einem Jahr war in Budapest eine große Welttagung, Schluss einer Bewegung für Weltevangelisation. Und die Christen aus Bulgarien, Rumänien, China, Usbekistan haben berichtet, was Gott bei ihnen getan hat. Ich war deprimiert, weil ich dachte, bei uns gibt es so viel Not, so viel Streit in der Kirche, so viel Lahmheit, so viel Abbröckeln, Kirchensteuerreform und Austritt aus der Kirche. Und offenbar bin ich ganz gebeugt gestanden und da hat ein Freund, der indische Veterinärarzt Dr. Sam Kamalesan, die Hand mir auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Ralph, Jesus is alive. I know it. And you also can get to know it. Rolf, Jesus lebt. Ich weiß es bestimmt. Du kannst es auch erfahren. In dieser Welt der Religion, Ideologien, in der Jesus so anders ist, der weiß, wie viel böse Kräfte an uns zerren. Dass wir uns so schlecht erheben können zu Gott, so weggezogen werden von ihm. Der weiß, dass wir gern für die Gottheit mehr getan hätten und meinen, wir müssten etwas tun. Und er sagt, ich möchte doch bei dir was tun. Der lebt, dieser Jesus lebt. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich weiß, dass er lebt. Und Sie können es alle auch erfahren, was er noch viel mehr in Ihrem Leben tun kann. Dazu hat ihn Gott aus dem Tod herausgeholt, damit er als Lebendiger da ist. Auch in Biberach und in Wein, Laubheim, Balzheim, Erbach, Ersingen. Und in Ulm, in der Adlerbastei. Jetzt wollen wir ihn bitten, dass er das bei uns tut, der lebendige Jesus. Herr Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du ganz anderes bringst, als was die Ideologien und Religionen uns bringen wollen, dass du etwas für uns tun willst, dass du uns nachläufst und suchst, auch mit diesen Abenden. Und Herr, sind es noch mehr, die du suchst, und vielleicht hast du uns dazu bestimmt, dass wir sie einladen. Nimm uns doch die Angst, die Zurückhaltung. Und hilf, Herr, dass du bei uns noch viel, viel mehr wirken kannst. Heilige du uns durch und durch. Und heile uns. Amen.